Deutschlandfunk Kultur Lesart mit Frank Mayer.
Seien Sie herzlich willkommen. Sie haben es gerade in den Nachrichten gehört, der Wilhelm Raabe Literaturpreis 2024, der geht an Sascha Stanišić. Für sein Buch Möchte die Witwe angesprochen werden, platziert sie auf dem Grab die Gießkanne mit dem Ausguss nach vorne. Über dieses Buch mit dem komischen Titel und über Sascha Stanišić reden wir gleich und über den Raabe-Preis. Seit heute Morgen wissen wir nun endlich, wer in diesem Jahr ausgezeichnet wird mit dem Wilhelm Raabe Literaturpreis. Im vergangenen Jahr hat Judith Herrmann diesen Preis bekommen. Im Jahr davor war es Jan Faktor, davor Gerd Loschütz. Und in diesem Jahr ist es nun Sascha Stanišić. Der Wilhelm Raabe Preis wird von unserem Schwesterprogramm Deutschlandfunk vergeben und von der Stadt Braunschweig. Er ist mit 30.000 Euro dotiert und verkündet, wer der Preisträger ist in diesem Jahr. Das hat Wiebke Poromka aus unserer gemeinsamen Literaturredaktion von Deutschlandfunk und Deutschlandfunk Kultur. Und sie gehört auch zur Jury des Raabe-Preises. Hallo Wiebke, sei willkommen.
Guten Morgen.
Man könnte dieses Buch von Sascha Stanišić, wofür er den Preis bekommen wird, eigentlich schon auszeichnen für den umwegigsten und komischen Buchtitel. Ne? Ich rezitiere ihn mal. Möchte die Witwe angesprochen werden, platziert sie auf dem Grab die Gießkanne mit dem Ausguss nach vorne. Der Titel war wahrscheinlich nicht der alleinige Auszeichnungsgrund, oder?
Ja, da hast du vollkommen recht. Das war natürlich nicht der einzige Grund. Aber man kann ja sagen, dass in diesem Titel schon der Kern, das Credo dieses Buches drinsteckt. Also nämlich, man kann Souveränität über das eigene Leben gewinnen. Man kann sich selbst ermächtigen. Und diese Witwe eben, die Gießkanne mit dem Ausguss nach vorn platziert, die sehnt sich nach einem neuen Partner. Und genau durch diese Platzierung kann sie das eben anzeigen und auch bewirken. Das heißt, in diesem Titel steckt im Grunde schon so eine ganze Geschichte. Das ist ja ein Buch, das wir da auszeichnen, das man als Roman ebenso wie als Erzählband lesen kann. Und in einer anderen Erzählung etwa taucht ein Vater auf und der möchte nicht mehr daran verzweifeln, gegen seinen Sohn im Memory zu gewinnen und überlegt sich dann auch so gewisse zu verlieren.
Ich habe mich gerade gewundert, ja. Ich habe immer verloren gegen meine Kinder.
Ja, so ist es. Genau, und der entwickelt eben auch so Taktiken, das nicht mehr zu tun. Und die wesentlichen Protagonisten bei Sascha Stanišić, das sind aber so eine Gruppe von Jugendlichen, deren Familiengeschichten durch Migration geprägt sind, deren Alltag durch Diskriminierung und Marginalisierung bestimmt ist und die träumen sich natürlich auch in eine andere Zukunft hinein und einer dieser Jugendlichen, das ist ein Junge namens Sascha, also wie der Autor selbst. Und der kann diesen Traum, diesen Entwurf einer Zukunft entwickeln durch Literatur, durch das Lesen von Heinrich Heine etwa.
Und bei diesen Jugendlichen, die da im Zentrum des Buches stehen, bleibt da dieser witzige Ton, der im Titel vorgegeben ist, bleibt er erhalten oder wechselt das Buch dann doch den Ton, wenn es ja wahrscheinlich auch um harte Erfahrungen geht, oder?
Genau, das Buch wechselt den Ton im Grunde nicht. Es behält diese Leichtigkeit, diesen Witz, diesen Humor und das ist die große Gabe von Sascha Stanišić, dass er auch über schwere Themen, über schmerzhafte Themen, über gesellschaftspolitisch relevante Themen erzählen kann. Vielleicht auch über Themen, von denen man denken würde, kann man da nicht eigentlich nur wütend drüber erzählen, mit Hilfe des Witzes. Und das bewirkt, dass man überhaupt über diese Themen sprechen kann, womöglich, und aber, dass man in dieser Intensität zuhören kann, wie man das bei Sascha Stanišić kann, das ist eben auch durch den Humor ermöglicht. Und Humor ist ja in der frühromantischen Theorie, in der Literaturtheorie, so ein erkenntnisstiftendes Prinzip. Das funktioniert hier eben auch bei Sascha Stanišić. Und man kann überhaupt sagen, dass dieses Buch im Grunde die frühromantische Utopie verwirklicht. Novalis hat ja mal gesagt, die Welt muss poetisiert werden und dadurch kann man sie in etwas Besseres, in etwas anderes verwandeln. Und das zeigt Sascha Stanišić eben für seine Figuren durch die Literatur, durch das Lesen und durch das Schreiben.
Jetzt soll mit dem Wilhelm-Raabe-Preis einerseits ein aktuelles Buch ausgezeichnet werden, wie eben dieses neue Buch von Sascha Stanišić, aber unter Berücksichtigung auch des gesamten Werkes des Preisträgers. Bei Sascha Stanišić dachte ich jetzt gerade, fügt sich das Buch ja in sein Werk ein, weil er über solche Herkunftsfragen, ja zum Beispiel in seinem berühmten Buch Herkunft, auch schon geschrieben hat. Wie fügt sich das Buch sonst noch ein in dieses Werk?
Du hast vollkommen recht, durch die Themen Identität, Herkunft, Flucht, Ankommen, die Frage, was ist das überhaupt Heimat? Vor allen Dingen aber auch ästhetisch fügt es sich ein, eben durch den Witz und durch das Spiel mit verschiedenen Formen, auch durch das Spiel mit Autofiktion und Fiktion. Das ist im Grunde etwas, was das Werk von Sascha Stanišić schon seit seinem Debüt, wie der Soldat das Grammophon repariert, grundiert.
Jetzt gab es eine Shortlist vorher für diesen Wilhelm Raabe Literaturpreis. Auf diese Shortlist zu kommen, ist ja selbst schon eine Auszeichnung. Ich will mal kurz sagen, wer da alles drauf stand. Eben neben Sascha Stanisic, Ulrike Edschmidt war das, Roman Ehrlich, Maren Kames und Judith Kuckert. Das waren die anderen vier. Wenn man jetzt diese Shortlist und die Bücher von den Fünfen insgesamt anschaut, sagt das was aus über die deutsche Literatur im Herbst 2024?
Ja, diese Shortlist zeigt vor allen Dingen, dass es eine ganz große Formenvielfalt gibt, ein ganz großes Spektrum. Also da gibt es so ein lyrisch berstendes Buch vor Sprachlust, total temporeich wie der Roman Hasenprosa von Maren Kames. Daneben steht dann ein Buch, das extrem reduziert ist, sehr konzentriert, wie der Roman von Ulrike Edschmidt. Der Roman von Roman Ehrlich, wiederum Videotime heißt der, der ist so detailliert und präzise, dass es fast schmerzt, den zu lesen. Ist faszinierend, aber auch ein bisschen unheimlich. Und Judith Kuckert beispielsweise, die hat ein Memoir geschrieben, das auch sehr viel bundesrepublikanische Geschichte erzählt. Und das kommt ganz leicht und tänzelnd daher im Ton. Judith Kuckert ist ja auch Choreografin, verhandelt aber dennoch schwere Themen. Und es ist ja immer ganz interessant, wenn man so nachträglich auf eine Shortlist guckt, wir haben die ja nicht thematisch kuratiert, dann sieht man doch, das sind alles Bücher, die sich fragen, wie erzählt man Biografien, wie erzählt man Lebensläufe, und sie machen das auf je ganz unterschiedliche Weise.
Jetzt ist es so, auch beim Raabe-Preis, dass die Nicht-Gewinnerinnen und Gewinner nicht hinten runterfallen, sondern man kann die alle fünf nochmal zusammen erleben, ne, wenn der Preis verliehen wird.
Ganz genau. In Braunschweig am 1. November-Wochenende, da gibt es ein kleines Literaturfestival, am 2. November die Literaturzeit, da sind alle zu Gast, und dann am nächsten Morgen, am 3. November, da findet die Preisverleihung statt.
Dann wird der Wilhelm-Raabe-Preis 2024 vergeben an Sascha Stanisic für sein Buch. Ich möchte den Titel nochmal sagen. Möchte die Witwe angesprochen werden, platziert sie auf dem Grab die Gießkanne mit dem Ausguss nach vorne. Wiebke Pomka aus unserer Literaturredaktion und aus der Jury des Raabe-Preises war bei uns. Vielen Dank.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Wussten Sie schon, dass Sie ein soziales Gehirn haben? Also doch kein egoistisches oder egozentrisches Gehirn, sondern eins, das das Miteinander liebt. Diese These steckt jedenfalls in dem Titel eines neuen Buches, Unser soziales Gehirn, warum wir mehr Miteinander brauchen. Geschrieben hat das die Neurobiologin Nicole Strüber und gelesen hat es unsere Kritikerin Susanne Billig. Hallo, seien Sie willkommen.
Hallo.
Wie begründet Nicole Strüber das denn, dass unsere Gehirne sozial sein sollen?
Ja, einmal sind wir Menschen ja ganz offensichtlich soziale Lebewesen. Wir gehen innige Beziehungen ein, ziehen über Jahre hinweg unsere Kinder auf, werden krank, wenn wir uns isoliert fühlen. Und alles das hat, so sagt sie, natürlich auch eine sich in Gehirnprozessen ausdrückende Seite. Also unser Gehirn dient nicht allein, wie wir oft meinen, dem abstrakten Denken, sondern das verwendet auch ganz schön viel Energie darauf, uns durch unsere soziale Welt zu navigieren. Es schüttet zum Beispiel Hormone aus, die wir dann auch brauchen, damit wir Nähe empfinden können. Und umgekehrt braucht das Gehirn und braucht der gesamte Körper auch soziale Beziehungen, um gesund bleiben zu können.
Und gibt es da neuere, tatsächlich hirnbasierte Forschung dazu, die auch diese soziale Seite des Gehirns nochmal faktisch unterlegen?
Ja, jede Menge. Also das ist für mich auch ein Highlight des Buches, dass die Autorin ungewöhnlich viele wissenschaftliche Studien hier präsentiert, layouterisch immer schön abgesetzt, und dann geht's los. Forschende setzen Probanden Stress aus, dann müssen sie einen Vortrag halten und gleich danach Rechenaufgaben lösen. Und gleichzeitig erhalten sie ein Nasenspray mit diesem berühmten Nähehormon Oxytocin. Und dann wird untersucht, wie stark fällt ihre Stressreaktion aus. Oder man lädt Paare ein, die Handgesten der anderen Person im Gespräch nachzuahmen. Wie hoch fällt dann ihre innere Oxytocin-Freisetzung aus? Oder reagieren Menschen auch mit Nähegefühlen, wenn ein Roboter sie streichelt? Und wenn ja, welches Tempo hat das optimale Streicheln? Die Zahl habe ich mir gemerkt. Bitte merken, 3 Zentimeter pro Sekunde. Also ganz viele Studien, Riesenquellenapparat hinten.
Und geht Nicole Strüber auch ein auf Einwände gegen diese These vom sozialen Gehirn? Ich meine, jeder von uns kennt doch Menschen, die sich immer wieder asozial verhalten. Und wir kennen uns vor allem auch selbst und wissen doch auch, dass wir manchmal niemanden um uns haben wollen, oder?
Ja, das ist ein ganz interessanter Punkt. Also zunächst mal gibt es in unserem Miteinander viel Synchronität, Bewegung, Blicke, Herzschlag, Gehirnwellen, Hormone schwingen im Gleichklang. Aber es gibt tatsächlich auch so etwas, sagt sie, wie vorgesehene Unterbrechungen der Synchronität. Zum Beispiel, wenn wir was zusammen gestalten, da brauchen wir einerseits Gleichklang. Wir möchten ja zusammen ein Ergebnis hervorbringen. Aber gleichzeitig braucht es auch unsere individuellen, unabhängigen Ideen. Und diesen dynamischen Wechsel können Menschen, und ich bin mir sicher, bei anderen Säugetieren ist das nicht so viel anders, fein miteinander austarieren, zum Beispiel über Blickkontakte. Und dann geht das Buch sogar noch einen Schritt weiter und berichtet von Forschungsarbeiten, die zeigen, dass dieses Oxytocin auch sowas wie eine dunkle Seite hat. Indem es so eine starke Bindung an eine Gruppe vermittelt, sorgt es eben auch dafür, dass wir Abgrenzungsneigungen Gruppenfremden gegenüber entwickeln. Also je enger nach innen, je mehr Oxytocin, man kann das zeigen, umso garstiger nach außen. Mhm. Und da brauchen wir dann doch wieder das reflektierende Gehirn, denn das können wir ja, wir entscheiden, was wir als unsere Gruppe definieren.
Sehr interessant. Wie ist das jetzt geschrieben in diesem Buch, die Neurobiologin Nicole Schrüber? Wie schreibt die? Wie strukturiert sie auch ihr Wissen?
Es gibt viele kleine Kapitel, sehr übersichtlich, zwei große Teile. Teil 1 geht es um all die Weisen, wie unser Gehirn auf Nähe eingestellt ist. Und im zweiten Teil um all die Lebensbereiche, in denen das dann zum Tragen kommt. Bei der Geburt, im Kreissaal, in der Kindheit, in der Liebe, in Freundschaften, aber auch im Arbeitsleben, im Miteinander der Kulturen, in therapeutischen Beziehungen natürlich. Stilistisch ist das wirklich super verständlich geschrieben, aber ich finde, sie übertreibt es etwas. Also das ist so eine Unsitte, die ich im Naturwissenschaftsjournalismus manchmal beobachte. Da wird dann nur, weil mal so Worte fallen wie Neuronen oder Rezeptoren, so getan, als ob man das Publikum wie Grundschulkinder ansprechen müsste. Hoppla, jetzt wird's kompliziert. Solche Sätze liest man tatsächlich in dem Buch. Ich hätte drauf verzichten können.
Jetzt sagt der Klett-Cotta Verlag, in dem dieses Buch erschienen ist, Nicole Strüber würde mit diesem Buch nicht nur Phänomene beschreiben, darstellen, sondern sie würde auch ein politisches und gesellschaftliches Umdenken fordern. Für welche Bereiche unserer Gesellschaft macht sie das denn?
Also sie macht grundsätzlich deutlich, dass eine Modernität oder auch Sparprogramme, die meinen, man könnte unsere evolutionäre Grundausstattung hintergehen, dass die menschlich letztlich nur scheitern können. Nein, sagt sie zum Beispiel, wir brauchen nicht mehr Dokumentation in der Altenpflege, wir brauchen mehr Zeit mit alten Menschen oder wir brauchen in der Schule auch nicht in allererster Linie Tablet-Computer, sondern pädagogisch inspirierte Lehrerinnen und Lehrer in einem guten Rahmen, die ihre Schüler begeistern, dann lernen die nämlich besser. Oder man braucht an vielen Stellen, das betont sie oft, nicht mehr Personal in der Verwaltung. Man braucht schon mehr Personal, aber auch so, dass es zu besseren Betreuungsschlüsseln führt und als Zuwendung bei den Betreuten auch ankommt.
Das fordert Nicole Strüber in ihrem Buch Unser soziales Gehirn, warum wir mehr miteinander brauchen. Im Klett-Cotta Verlag erschienen ist das Buch mit 380 Seiten. 20 Euro ist der Preis. Vielen Dank an unsere Rezensentin Susanne Billig.
Straßenkritik.
Mein Name ist Seray Arslan und das Buch, das ich zuletzt gelesen habe, ist von Annie Ernaux, Der Platz. In dem Buch geht es um die Geschichte ihres Vaters. Sie erzählt von seinem bescheidenen Aufstieg und gleichzeitig auch von ihrer eigenen Abnabelung von der Familie, indem sie gesellschaftlich höher heiratet. Und das, was ich an diesem Buch super fand, war, dass es ein sehr kurzes Buch ist und trotzdem so präzise geschrieben, dass sie quasi das ganze Leben ihres Vaters erzählen konnte.
Ein sehr kurzes Buch, 95 Seiten hat dieses Buch, Der Platz von Annie Ernaux. Das wurde aus dem Französischen übersetzt von Sonja Fink. Im Surkamp Verlag ist das erschienen und empfohlen hat das hier in unserer Straßenkritik die Wienerin Seray Arslan. Wo schlägt das Herz der US-amerikanischen Literatur? Auf diese Frage gibt ein neues Buch eine klare Antwort. Der New Yorker Stadtteil Brooklyn habe sich zu einem ironisch schlagenden Herzen der amerikanischen Gegenwartsliteratur entwickelt. Mit Autoren wie Paul Auster, Jennifer Egan, Colson Whitehead, Jonathan Safran Foer und Jamiel Lahiri. Das schreibt der Literaturwissenschaftler Sebastian Domsch in seinem Buch Brooklyn, Ort der Literatur. Und dieses Buch schauen wir uns genauer an. Im Gespräch mit Sebastian Domsch. Guten Tag, Herr Domsch, grüße Sie.
Ja, guten Tag.
Jetzt habe ich schon ein paar Autorinnen und Autoren genannt, die für ihre These stehen, Brooklyn sei eben das ironisch schlagende Herz der Gegenwartsliteratur in den USA. Was spricht denn darüber hinaus noch für Ihre These?
Naja, die tatsächliche Anzahl der Autorinnen und Autoren, die aus Brooklyn kommen, über Brooklyn schreiben. Da gibt es eine große Anzahl von Memoiren. Das ist quasi eine eigene Gattung, das Brooklyn-Memoir, das sich auch durch die Jahrzehnte zieht. Und tatsächlich ist es ja auch schon Teil der Literaturgeschichte, wenn man ein bisschen an den Anfang guckt, von Walt Whitman über Hart Crane, die verschiedene Aspekte von Brooklyn besungen haben.
Und jetzt sagen Sie ja, dieses Herz schlage ironisch. Warum schlägt denn das Herz da ironisch? Ich habe mich auch gefragt, kann ein Herz ironisch schlagen? Bei Ihnen offenbar schon.
Das ist möglich, ja. Denn im Prinzip ist ja eine meiner Grundthesen, dass es dieses Brooklyn, das man im Prinzip immer in Anführungsstrichen setzen müsste, gar nicht gibt. Weil es immer schon quasi ein Mythos ist, weil es immer schon etwas ist, was entrückt ist. Brooklyn steht sozusagen für das Authentische, für das Wahre, das Reale, das Echte. Da, wo das Leben noch echt ist, was nicht verfälscht ist, das hat nicht diesen Glamour von Manhattan, das hat nicht diesen von Anfang an Fake-Charme von Kalifornien. Aber gleichzeitig kann man da natürlich nie hingehen, weil das immer etwas ist, was in der Erfahrung liegt und das liegt dann auch meistens in der Vergangenheit. Und man kann immer nur darüber schreiben und damit ist es dann schon nicht mehr das, worüber man schreibt. Und wenn man dann hingeht, dann ist es schon wieder was anderes. Und wenn man sich jetzt eben anguckt, die ganzen AutorInnen, die Sie auch zitiert haben, die auch scharenweise, generationenweise nach Brooklyn gezogen sind, um dann das dort zu erleben, um dann festzustellen, dass sie mit ihrem eigenen Hingehen quasi diese Grundsituation bereits verändert haben und wir es dann plötzlich eben mit einem Hipster Brooklyn zu tun haben, wo man nur noch anderen Autoren gegenüber sitzt und die dann auch nur noch darüber schreiben können, dass sie Autoren in Brooklyn sind, die jetzt auch nicht wissen, was sie anders schreiben sollen, als dass sie Autoren in Brooklyn sind. Dann kommen wir sozusagen in diesen ironischen Gestus, weil das Echte, das Authentische eben eigentlich immer schon vorbei ist.
Der Mythos Brooklyn, Sie setzen dann noch was drauf, was dann wahrscheinlich auch wieder ein Mythos ist, denn die Überschrift über Ihr Vorwort zu diesem Buch ist Brooklyn ist Amerika. Das ist ja dann der ganz große Aufschlag. Warum soll denn Brooklyn Amerika sein?
Also Brooklyn ist Amerika in einem, wenn man so will, in einem sozialdemografischen Sinne, dass einfach unglaublich viele der Ankömmlinge, die über Ellis Island nach Amerika gekommen sind, sich als allererstes mal in Brooklyn niedergelassen haben, weil das sozusagen der Ausweichort zunächst mal von Manhattan war, nachdem die Verbindungen eben über den Fluss immer besser geworden sind. Und man sagt, dass sich tatsächlich jeder siebte Amerikaner irgendwie seine Familie zurück auf Brooklyn führen kann. Also das ist ein Ort, von dem aus alles losgeht. Brooklyn ist die erste Vorstadt Amerikas. Mit der Fähre, die da eingerichtet wird, ist das sozusagen das erste Mal, dass man dieses Phänomen hat. Man lebt nicht mehr in der Stadt, sondern lebt in der Vorstadt. Und es ist eben in der Literatur so präsent, dass man sagen kann, es steht symbolisch für Amerika. Es steht für die verschiedenen Communities, für die verschiedenen Schichten. Es ist da alles drin, was man braucht für Amerika.
Der prominenteste Autor aus Brooklyn, in Brooklyn der letzten Jahrzehnte, das ist sicherlich Paul Auster. Der hat bis zu seinem Tod gerade im April dieses Jahres in Park Slope gewohnt, soll ein sehr hübscher, sehr ruhiger, sehr wohlhabender Teil von Brooklyn sein. Und Auster hat auch immer wieder über Brooklyn geschrieben. Sie zitieren ihn in Ihrem Buch mit einer Aussage über die besondere Community, die sich in Brooklyn zusammenfinde. Was ist da das Besondere dran?
Das Besondere ist, glaube ich, dass es eben immer diese einzelnen Zellen gegeben hat, wo eben zu bestimmten Zeiten bestimmte Gruppierungen zusammengelebt haben, ethnische Communities mit verschiedenen Hintergründen, die sich aber auch wieder verändern und die für eine bestimmte Zeit dann eben doch sehr, sehr eng sind, auch problembehaftet. Das sind ja alles nicht utopische Communities, sondern oft ja auch arme Communities, die da leben, weil es woanders einfach zu teuer ist, die aber dann eben in der Rückschau meistens wieder sozusagen etwas nostalgisch zusammenhaltendes Reales darstellen.
Können Sie das konkreter machen? Was meinen Sie damit für Communities?
Also zum Beispiel die jüdische Community, die zu verschiedenen Zeiten in Williamsburg vor allem gewesen ist oder immer noch da ist, aber eben bestimmte Cluster gebildet hat zu bestimmten Zeiten, wo Leute aufgewachsen sind, in Straßen, die heute wieder ganz anders aussehen. Dann haben wir eben auch Veränderungen, dass sich die afroamerikanische Community zu bestimmten Zeiten in bestimmten Gegenden gewesen ist, sich das wieder verändert mit der Gentrifizierung, kommen dann die Weißen wieder rein, die Latinoamerikaner sind da. Also die haben alle sozusagen ihre eigenen Ecken und erzeugen damit durch die Erfahrungen, die Menschen machen, die dort aufwachsen, die meistens versuchen, da wieder rauszukommen, weil das ja lange Zeit, viele Jahrzehnte ja auch ein Ort der Perspektivlosigkeit war, wo man versucht hat, wegzukommen. Aber in der Rückschau ist das dann eben alles ja auch identitätsstiftend.
Und das Erzählen aus diesen Communities heraus, das ist dann auch literarisch produktiv geworden, oder?
Genau, das ist das, wo sozusagen das Produktive entsteht. Diese Rückschau, die nostalgisch ist, auch kritisch natürlich, aber daraus entsteht tatsächlich die Literatur.
Die Community, das ist einer der drei Brooklyn-Mythen, nach denen Sie Ihr Buch gegliedert haben. Die anderen beiden sind Gentrifizierung, Stichwort haben Sie schon genannt. Niedergang ist auch einer dieser Mythen über Brooklyn. Der Schriftsteller James Baldwin, der wird ja gerade rund um seinen 100. Geburtstag viel gefeiert, hoffentlich auch viel gelesen. Bei Ihnen taucht er auf mit dem Satz Brooklyn's Been Done aus seinem Buch Another Country. 1962 hat er das veröffentlicht. Warum war denn Brooklyn damals eben in diesen 60er Jahren fertig, erledigt aus der Sicht von James Baldwin?
Bei Baldwin geht es, glaube ich, sogar einen Schritt weiter, dass man sagt, darüber zu sprechen, that's been done. Also naja. wir haben solche Bücher, haben wir ja schon. Denn auch da gilt ja, Brooklyn ist immer sozusagen ein bisschen früher dran, hat die Nase vorn, was den Niedergang angeht. Das war eine der ersten sozusagen urbanen Zentren, die nach einem Aufschwung den Niedergang erfahren haben, wo dann die großen Wohnungen parzelliert wurden, zu quasi kleinen Mietapartments geworden ist und die überfüllt worden sind und das Geld ging weg und die Leute sind weggezogen, weil sie dann eben noch weiter in die Vorstadt gezogen sind. Dann kamen die Expressways, die da einfach Schneisen durch die eben existierenden Communities durchgeschlagen haben, damit die Leute aus Manhattan möglichst schnell in die Vorstädte auf Long Island kamen. Und damit war das im Prinzip schon in den 30er Jahren, nach eben dem letzten Bauboom in den 20ern, ein Viertel, das im Niedergang war. Und das erste Mal, dass Brooklyn bekannt wird, ist ja als ein negativer Ort, als ein Ort, wo es nicht weitergeht, was nicht expandiert, was, wenn man an urbanes Chaos denkt, dann dachte man zuerst an Brooklyn.
Jetzt haben Sie diese drei Mythen eben genommen als strukturierende Begriffe für Ihr Buch. Das sind die drei Hauptkapitel. Davor ist noch ein Kapitel zur Geschichte von Brooklyn. Warum immer wieder der Mythos? Warum ist der Mythos so wichtig für das literarische Brooklyn? Ist das das, was Sie vorhin schon sagten, dass Brooklyn eigentlich immer eine Vorstellung viel eher war als dann die Realität, die man vor Ort vorgefunden hat?
Ganz genau, ganz genau. Es gibt ja diese schöne Geschichte, Only the Dead Know Brooklyn. Also nur die Toten können Brooklyn kennen. Also im Prinzip niemand kann Brooklyn kennen. Und dann gibt es diesen vielleicht Irren, vielleicht nur Betrunkenen, der irgendwie meint in den 30er Jahren, er guckt sich jetzt mal Orte in Brooklyn an, weil ihm die Namen gefallen. Und das ist vollkommen absurd. Der Erzähler hält das also für vollkommen irre. Wie kommt jemand auf die Idee, sich Brooklyn freiwillig anzugucken? Und dann holt er auch noch einen Stadtplan raus und sagt, ja, ich habe ja den Stadtplan. Er sagt, ja, mit dem Stadtplan wirst du nie Brooklyn kennenlernen. Das geht gar nicht. Also es ist immer schon mythisch.
Und von wem stammt diese Geschichte? Nur die Toten kennen Brooklyn?
Das ist von Thomas Wolfe.
Heute ist Brooklyn vielleicht bald erledigt als Viertel für Schriftsteller, weil sich das doch kaum noch jemand leisten kann, oder? Gentrifizierung ist ja auch ein Thema bei Ihnen. Wie wird denn die Gentrifizierung zum Thema in der neueren Brooklyn-Literatur?
Also da ist mit Sicherheit am allerprominentesten Jonathan Lethem, der eben vor allem mit The Fortress of Solitude quasi der Gentrifizierung ein Denkmal gesetzt hat. Aber es geht schon deutlich früher los. Also der Roman ist ja von den frühen 2000ern. Denn auch hier, Brooklyn hat in den 30ern angefangen niederzugehen, aber gleichzeitig in den 60ern geht das schon los, dass die Leute dahin ziehen und anfangen, diese tollen alten Häuser, die eben in den 20ern noch gebaut wurden, wieder aufzuhübschen und die Gentrifizierung anzufangen. Und es gibt also schon wesentlich ältere Texte, die sich auch damit beschäftigen, mit diesem Wandel nun wieder, dass dann eben Mittelstandspaare dahin ziehen und sich auch so ein bisschen belagert vorkommen. Ne? Die sind dann sozusagen so erst Pioniere in einer ihnen fremden und wilden Umgebung und fühlen sich da so ein bisschen umzingelt. Gleichzeitig sind sie aber diejenigen, die dann sozial gesehen die anderen alle verdrängen werden.
Ja, Sie machen ja ein weites Panorama auf von Autoren, Autorinnen aus Brooklyn. Sie gehen aber auch auf literarische Orte ein in Brooklyn und dazu gehört bei Ihnen eine Bar, das Brooklyn Inn. Was macht denn diese Bar zu einem literarischen Ort?
Das Brooklyn Inn, es ist einer der wenigen Orte, der sozusagen so eine große Kontinuität hat, weil die haben so ein Holzinterieur, das legendärerweise wohl angeblich mal aus Deutschland gekommen sein soll, wobei man nicht weiß, ob das stimmt, aber das ist also seit Jahrzehnten unverändert und das ist einer der wenigen Orte, wo man hingehen kann und dann sagen kann, ja, so sieht das, man kann dann sozusagen noch das Interior von dem, zum Beispiel von dem Film Smoke sehen, den Paul Auster eben mitgeschrieben hat und sagen, ja, so, ich kann da nochmal hingehen. Das ist im Prinzip sonst immer gar nicht möglich. Also deswegen
Mythos mal Holz geworden.
Genau. Aber ansonsten, wenn man an diese Orte geht, dann steht man im Zweifelsfall vor einer Unterführung und einer Umgehungsstraße, wo früher mal eben ein Haus gewesen ist.
Zum Schluss, Herr Domsch, noch eine kleine Übung in der Kunst des Sicherenscheins. Das ist eine Übung, an der fast alle unsere Gäste hier in der Lesart auf sympathische Weise scheitern. Vielleicht schaffen sie es ja, nämlich sich zu entscheiden für ein Brooklyn-Buch, das Schönste ist, das man unbedingt gelesen haben müsste. Welches ist das?
Dann würde ich jetzt wahrscheinlich doch sagen, The Fortress of Solitude. Da ist so viel drin und es holt uns sozusagen in die Gegenwart ein Stück weit rein und es ist ein ganz tolles Buch. Also da sind unglaublich viele tolle Aspekte. Es geht um Kindheit, um Jugend, es geht aber auch um Superhelden, um Comics, um Graffiti, um Gentrifizierung und um Amerika. Also das ist eine uneingeschränkte Empfehlung.
Sagen Sie den Autor nochmal dazu, bitte.
Jonathan Lethem,
The Fortress of Solitude, empfiehlt Sebastian Domsch. Da haben Sie vielen Dank für diesen Ausflug ins literarische Brooklyn. Das Buch Brooklyn, Ort der Literatur, ist bei der Edition Text und Kritik erschienen. 130 Seiten hat das, der Preis 19 €. Vielen Dank, Herr Domsch.
Dankeschön.